wenn ich jetzt wirklich auf die Bühne komme oder wenn ich mich jetzt irgendwie auffummel und das Haus verlasse, wenn mich halt irgendein kleines asiatisches Kind irgendwo sieht, dass es sofort inspiriert ist, irgendwie das Leben so zu führen, wie es halt gerne hätte und die anderen es gerne fürs Kind hätte.
Hallo und herzlich willkommen zu Bin ich süß sauer Folge 5. Heute habe ich eine ganz besondere Gast für euch eingeladen, nämlich Vivian Lovecraft. Hi Vivian.
Guten Morgen, ich bin Vivian Lovecraft. Morgen. Hi.
Schön, dass du da bist. Ich bin super dankbar, dass du so kurzfristig zugesagt hast.
Also momentan haben wir ja auch alle sehr, sehr viel Zeit. Das ist hier irgendwie ganz praktisch und ich freue mich dabei zu sein, hier zu sein.
Für die nur wenige Leute, die von dir noch nicht gehört haben sollten, kannst du dich kurz vorstellen, Vivian?
Genau. Ich bin Vivian Lovecraft, ich bin eine Drag Queen aus Berlin. Ich bin jetzt 32 Jahre alt, ich lebe schon seit circa 11 Jahren mit meinem Partner zusammen und bin halt tagsüber arbeite ich am Schreibtisch und nachts geht mein Leben richtig los und dann blühe ich auf als Drag Queen und mache die queere Community unsicher.
Darf ich fragen, was du tagsüber so machst?
Ich arbeite in einer Social Media Agentur. Wir machen so Werbung und ich persönlich bin so für das so Community Management zuständig für verschiedene Kunden.
Also jetzt sind wir alle in der Selbstisolationsphase mehr oder weniger wegen Corona. Wie geht's dir damit?
Ich muss ehrlich zugeben, so klar, ich bin jetzt eine Drag Queen, ich bin auf der Bühne, aber Fun Fact, ich bin super, super introvertiert. Und für mich ist es so ein bisschen, okay, wir müssen alle zu Hause bleiben, wir müssen ein bisschen Selbstisolation irgendwie ausüben. Und für mich ist es so okay, irgendwie wie jeden Tag, außer am Wochenende. Es ist für mich tatsächlich, ich kann zu Hause sein, ich kann mein Ding machen, ich habe meinen Freund, ich habe meinen Kater, ich habe super viele Spiele, ich kann für mich sein, kreativ sein. Für mich ist es eigentlich nicht wirklich ein Unterschied. Ich merke nur, dass ich halt wirklich am Wochenende meine Drag-Arbeit vermisse. Wirklich so aufgefummelt, unterwegs sein, mit Freunden abhängen, auf der Bühne ein, zwei Nummern machen. Also da merke ich schon, die Community vermisse ich. Hm. Aber an sich hat sich für mich jetzt nicht so wirklich viel geändert.
Oh, mir fehlt auch tatsächlich so Umarmung, weißt du? Also ich umarme gerne Menschen. So, hi, so. Und das vermisse ich tatsächlich auch.
Selbst wenn man sich irgendwie mit Freunden trifft zum Spazierengehen und du musst ja irgendwie diese 1,50 Meter oder 2 Meter Distanz und dann hat man diese Luftumarmungen. Das ist schon irgendwie so ein bisschen traurig. Besonders wenn man so Leute trifft, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Oder wenn man sich so am liebsten, keine Ahnung, aufeinander stürzen. Und das geht dann einfach nicht. Mhm. Weil entweder die anderen Leute gucken komisch oder irgendwie du hast Angst, dass ein Polizeiwagen vorbeifährt. So. Also es ist schon echt so ein bisschen schade.
Es klingt total wie so ein dystopisches Science-Fiction. Ne? Also wir sind wegen eines Virus alle zu Hause, wir dürfen uns nicht berühren und Polizei kontrolliert irgendwie die ganze Zeit uns, unsere Verhalten. So.
Ja, es ist wirklich wie so eine dystopische Geschichte, nur ist halt niemand die geile Heldin mit Pfeil und Bogen. Wir alle sind so die Nebencharaktere, die darauf warten, dass irgendwas passiert.
Wir müssen vielleicht noch ein bisschen mehr warten, dann kommt vielleicht sowas, ne, noch vor.
Ich hoffe. Naja, also ich hoffe auch wirklich, dass sich das bald auch alles ein bisschen, dass die Regulierungen so zurückgehen und man so ein bisschen wieder ins normale Leben zurückkommen kann. Mhm. Also das, daran glaube ich wirklich. Mhm.
Wir haben schon das Thema kurz angesprochen, und zwar dein Leben als Drag Queen by the Night, hast du geschrieben in der E-Mail, was ich super cool fand. Eigentlich wollte ich Vivian dieses Wochenende für einen Auftritt in Düsseldorf engagieren, was natürlich wegen des Coronaviruses alles gecancelt wurde. Also ich finde Vivian umwerfend und sie hat geile Präsenz, obwohl ich sie noch nie live gesehen habe. Deshalb war ich so froh, sie nach Düsseldorf holen zu dürfen, und das klappt leider nicht. Mhm. Und vor allem, es gibt in Berlin oder in Deutschland überhaupt sehr wenige asiatische Drag Queens. Stimmt das?
Genau, das ist auch so ein Thema, was mich tatsächlich ziemlich oft verfolgt, also in verschiedenen Kreisen, in verschiedenen Städten. Ich muss zugeben, ich habe mich super auf Düsseldorf gefreut, weil ich war noch nie in Düsseldorf, geschweige denn die Gegend. Und das war für mich so, oh wow, okay, was ist da für ein Publikum, was kann ich da bringen? Deswegen war ich da schon ziemlich, ziemlich neugierig. Aber es stimmt schon, im Vergleich gibt es echt wenig Drag Queens oder Drag PerformerInnen mit asiatischem Hintergrund. Und selbst online, wenn ich dann halt mich mit meinen Schwestern so ein bisschen connecte, es ist halt nicht viel. Mhm. Ne?
Was war der Grund, dass du zum ersten Mal für eine Drag Performance entschieden hast? Kannst du von deinem Anfang ein bisschen erzählen?
Ich habe damals noch in Bremen gewohnt. Mhm. Das ist ja eine Stadt im Norden. Und da hatten wir tatsächlich nicht so viele Drag-PerformerInnen. Wir hatten schon welche, aber im Vergleich jetzt zu Berlin oder zu größeren Städten war da nicht so viel an so Drag-Kunst aktiv zu sehen. Mhm. Das heißt, es ist für mich mal so ein bisschen peinlich, darüber zu reden, aber so mein erstes Mal, wo ich Drag als performende Kunst und tatsächlich als, wo ich einfach die Menschen so gesehen habe, war tatsächlich im Fernsehen. Mhm. Auf Drag Race.
Mm, RuPaul's Drag Race.
Genau, RuPaul's Drag Race. Und das ewige Thema als Drag Queen. Mhm. Ich bin auch nicht wirklich in der ersten Staffel eingestiegen, sondern ich habe irgendwann davon mitbekommen, dass es das gibt. Und weil ich auch schon nebenher so Performance-Kunst gemacht habe und so ein bisschen Theater und mich auch gerne so für Halloween oder für Festivals auch in so Charaktere mich so begeben habe, sei es geschminkt oder irgendwie Kostüme gemacht. War es für mich einfach auch schon aus der Perspektive super spannend. Und ich dachte so, okay, ich fange es jetzt einfach mal an. Ich gucke mir jetzt mal so ein paar Folgen an. Mhm. Habe irgendwie geschaut, was so momentan die momentane Staffel ist. Und habe es halt angeschaut. Und dann lief da tatsächlich eine Drag Queen über den Runway. Sie sah aus wie so ein Zombie-Monster. Mhm. Und Blut kam dann irgendwie aus ihrem Mund. Und alle waren so mega, die waren so stunned. Die waren einfach hin und weg. Mhm. Und für mich war das so, ich muss es jetzt machen. Ich sehe es gerade auf meinem Bildschirm. Ich muss das jetzt auch anfangen langsam mal. Mhm. Und ich weiß auch noch, das allererste Mal, es war kein Auftritt, sondern das allererste Mal, wo ich im Fummel war, das war noch im Rat- und Tat-Zentrum in Bremen. Das ist eines der einzigen queeren Kulturzentren in Bremen. Mhm. Da gibt es jeden ersten Freitag im Monat eine Barnacht. Und Freiwillige konnten tatsächlich dort die Bar machen und so ein bisschen mit den Leuten reden, so ein bisschen helfen, unterstützen. Und ich wollte tatsächlich mal mithelfen. Und es war der Abend, wo alle sich im Fummel, also sich aufdragen sollten. Mhm. Ich sah einfach richtig schlimm aus. eine Freundin von mir hat mich geschminkt, unten auf der Toilette. Mhm. Und mit geschminkt meine ich auch wirklich mich als Person geschminkt und nicht ein Drag-Gesicht. Mhm. Ich hatte dann mir eine Perücke ausgeliehen, was eigentlich so eine Cosplay-Perücke war. Mhm. Und ich habe mir einfach es war so ein Cardigan, einfach so im Körper gebunden und so ein Gürtel dran. Und ich dachte so, oh geil, ich sehe so gut aus. Also ich habe mich auch gut gefühlt. Ich habe mich auch wirklich fantastisch gefühlt. Und die Resonanz mit den Leuten war einfach genial. Mhm. Man konnte mit denen einfach abhängen, Witze machen. Man hatte auch so eine positive Aufmerksamkeit, auch so eine positive Aufmerksamkeit, die ich als asiatische, queere, dicke, sehr feminine Person sonst in der queeren Szene gar nicht kannte zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und das war für mich so, wow, ich habe das wirklich einmal gemacht. Ich kann nicht mehr damit aufhören. Das ist jetzt nicht meine Bestimmung, aber das ist wirklich eine Sache, die mich einfach glücklich macht, über die ganze Woche hinweg.
Mhm. Das war so richtige empowernde Erlebnis dann für dich.
Genau, das war wirklich eines der wenigen Male, wo ich wirklich gedacht habe, so fühlt sich also Empowerment an. Mhm. Super geil.
Oh. Dann, was folgte dann danach? Warst du beim nächsten Monat sofort wieder dabei?
Ich habe tatsächlich öfters dann dort gearbeitet, weil mir war auch Community-Arbeit ziemlich wichtig. Auch so Community-Arbeit, politische Arbeit, gerade in so einer Kleinstadt ist essentiell. Also gerade freiwillige HelferInnen, es ist halt wirklich weniger geworden. Das ist uns auch schon damals aufgefallen. Ich habe dort dann immer weiter gearbeitet, dadurch auch mich so ein bisschen mehr empowert, währenddessen mir YouTube-Videos angeschaut, wie man sich schminkt, mir Ideen geholt, was man machen kann. Und ich habe mich halt immer wieder so ein bisschen, ja, weiterentwickelt, sage ich mal. Wir hatten dann irgendwann Glück und eine gemeinsame Freundin von mir und meinem Partner, sie ist DJ und hat eine queere Party veranstaltet, also ihre erste queere Party veranstaltet und hat uns tatsächlich als Act gebucht. Und das waren ich, mein Partner, eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Wir haben uns alle in Drag geschmissen und haben, ich habe auch ziemlich lange an meinem Kostüm gearbeitet. Ich wollte wirklich so, das ist mein erst, das ist unser erster Auftritt. Wir kriegen Getränkemarken, wir werden irgendwie, unsere Namen werden gedruckt. Das sind alles super wichtige, super professionelle Sachen. Und ich wollte da wirklich irgendwie mein ganzes Sein wirklich dahinter stemmen, so. Und ich erinnere mich halt noch, wie ich abends noch irgendwie so am Rock genäht habe, Headpieces mit LEDs irgendwie verarbeitet habe, um so als weiße Geisterbraut zu kommen. Mit so einem roten Headpiece aus Blumen mit LEDs. Ich wollte wirklich so, ja, so einen Gruselfaktor reinbringen, aber irgendwie auch dieses Fantasyhafte. Und ich weiß noch, wie so der erste Beat von der Musik so ankam. Wir drei noch so halb neben der Bühne, Herzklopfen ohne Ende. Und so der erste Schritt, den wir auf die Bühne gemacht haben, und das Publikum ist schon so mega abgedreht, das war so wow, ich bin am Leben, so I'm alive.
Das war der Moment, dass Vivien Lovecraft geboren war, so richtig so debütiert hatte.
Ich würde sagen, Vivien Lovecraft ist dann tatsächlich hier angekommen, ja.
Sie war da und sie war nicht mehr zu stoppen.
Genau, sie war da, hat dann so auf den richtigen Moment gewartet. Und jetzt sind wir hier.
Ja. Dein Name, Vivien Lovecraft. Ich hatte ja so eine vage Vermutung dir zugeschickt, ne? Also Lovecraft, ich kenne nur den Namen, ich habe den Roman nicht gelesen, muss zugeben, von H.P. Lovecraft.
Genau. Ich muss zugeben, zu dem Zeitpunkt, als ich mir meinen Namen ausgesucht hatte, habe ich wenig Werke von H.P. Lovecraft gelesen, sondern es war eher so dieses Genre. Also er hat ja tatsächlich ein ganzes Horror-Genre kreiert durch seine verschiedenen Horror-Stories. Er hat auch den Terminus Cosmic Horror sozusagen erfunden oder gebrandet. Es geht um so einen Horror, der aus dem All kommt und der ist einfach so unfassbar fremdartig für uns als Menschen, für unser menschliches Gehirn, dass wir diesen Horror gar nicht verstehen. Also wenn wir das sehen würden, da hat uns gar nicht die Evolution darauf trainiert, das wahrzunehmen. Und das ist so, wenn ich schon jetzt darüber rede, ich habe jetzt schon irgendwie so Gänsehaut. Weil ich
Das sehe ich
bin.
sogar durch den Pixel jetzt.
Genau. Weil. Und ich liebe Horror, wenn er so etwas berührt, so in deinem Geist, wo du noch gar nicht weißt, dass es dort ist. Das ist das, was ich irgendwie erfahren möchte. Jetzt nicht so den Horror, sondern ich möchte einfach eine Sache erfahren, die ich vorher mir gar nicht vorstellen könnte, also mir vorgestellt hätte. Und deswegen mag ich einfach so dieses Genre. Und ganz ehrlich, ich glaube, jeder liebt Tentakel. Und H.P. Lovecraft hat tatsächlich dieses, so eine Gottheit sich erträumt. Cthulhu. Ich habe es natürlich schlecht ausgesprochen. Die ganzen Nerds werden mich jetzt irgendwie hassen. Aber es ist wirklich so ein alter, so ein schlafender Gott mit so einem menschlichen Körper, Fledermausflügeln. Und der Kopf ist einfach so ein Tintenfisch mit Tentakeln. Und das ist halt super, super crazy. Ich habe dann irgendwann angefangen, mich da ein bisschen mehr reinzulesen in seine Person und einfach gemerkt, dass er hyperrassistisch ist.
Das habe ich tatsächlich auch gehört, also obwohl ich seine
Ja.
Werke nicht kenne.
Es ist mega rassistisch. Es ist halt so Old-Timey-Rassismus, so dieses, ich komme aus einer Blutlinie, die schon irgendwie seit so und so viel Generationen irgendwie weiß und christlich ist. Und alles andere ist halt super, super fremd und super beängstigend. Also viele seiner Horrorkreaturen sind tatsächlich auch so Mischwesen aus Mensch und so Fischmonstergöttern. Und das ist im Grunde ja auch eine Analogie zu so Mixed Race. Und je mehr Mixed Race es ist, desto mehr Horror ist es, weil die Person mag vielleicht hellhäutig sein, aber oh Schock, ein paar Prozent sind dann irgendwie, keine Ahnung, Hispanic oder so. Und wenn man das so liest und auf seine Geschichten so überträgt, denkt man schon so, wow, der hatte super viel Angst vor ziemlich irdischen, banalen Sachen, die eigentlich mega schön sind.
Du übernimmst jetzt deinen Namen und du schreibst quasi drüber, was noch.
Ja, ich bin so ein ganz großer Fan von Rollenspiel, so Tabletop-Rollenspiel wie Dungeons and Dragons. Mhm. Und es gibt tatsächlich so Leute, die spielen das online auf YouTube. Das sind so Voice Actors, die sind super, super brillant. Und einer, der ist auch H.P. Lovecraft-Fan, der meinte zu dem Genre, ich bin Fan davon, aber ich möchte dieses Genre nicht mehr für... Ich mag das Genre nicht wegen ihm, sondern ich mag das Genre deswegen, was die Leute drumherum einbringen. Mhm. Dass man von ihm halt sozusagen gar nicht mehr diesen Urgedanken hat, sondern wir füllen das Ganze als Kollektiv mit Sachen, die uns halt berühren und überschreiben das sozusagen, wofür das eigentlich gegolten hat. Mhm. Und das finde ich super wichtig. Also das ist für mich auch so ein Stück Empowerment. Das sehe ich auch ganz oft in der queeren Szene, dass man sich manchmal so Wörter oder so Schimpfwörter aneignet, mhm, und sagen, hey, wenn ich mich schon so nenne, kannst du mich natürlich auch so nennen, mir ist es scheißegal. So,
so reclaiming, so, ne?
Genau, so reclaiming. Mhm. Sei es so das Wort Tunte oder auch ja, so Tunte, Faggot. Mhm. Und Sachen, ey, Honey, meine Schwester nennt mich schon so, ich nicht, nenne mich schon so. So, gönn dir, mich berührt das einfach nicht mehr. Und das ist, glaube ich, auch echt eine der wenigen so Weisheiten, die ich wirklich gelernt habe.
Ich habe von dem Begriff Reclaiming auch erst durch einen Film bewusst geworden, dass der Film hieß Pride.
Oh, kennst du den
Film? Ja, das war so ein schöner Film.
Oh, das war so richtig schön. Die letzte Szene, ich habe so geheult.
Ja, ja, ich habe sogar den DVD gekauft. Also für die Leute, die den Film nicht kennen, Pride, es geht um England in 80er Jahren. Genau, das war so Margaret, unter Margaret Thatcher, und sie hat unterschiedliche so neoliberalen Reformen durchgeführt, unter anderem die Minen alle zugemacht und die Minenarbeiterinnen aus Schottland, glaube ich, die werden durch irgendwelchen Weg mit queeren Aktivistinnen in London quasi, ja, selig verwandt, und sie kämpfen zusammen so gegen diese Scheißregeln. So, unglaublich toller Film und auch total motivierender Film. Und auch, es geht auch zum Teil darüber, wie die Menschen irgendwie die Schimpfwörter sich aneignen. So, okay, da sind wir, und so what?
Zum Beispiel auch Dykes on Bikes ist ja auch ein super gutes Beispiel, ne? Mhm. Also wie oft Dykes oder auch so selbst Butches und Femmes oder auch Queer, das waren damals ja auch Slurs, die uns irgendwie in den Kopf geworfen wurden. Die Dykes haben sich jetzt zurückerobert und das ist auch ihr Recht. Und es nimmt halt sehr, sehr viel Machtverhältnis raus, so aus diesem Konstrukt. Und was ich halt auch ganz toll an Pride finde, es zeigt ja auch, dass queere bzw. LGBTIQ-Plus-Bewegung nichts ist ohne antikapitalistische Bewegung. Weil das war ja genau das Problem, was es durch die Regelung damals ja auch gab, ne? Es war ja alles schon irgendwie so ein kapitalistisches Problem. Und das ist halt so ein gemeinsamer Nenner, was uns dann halt auch verbindet.
Zu dem ersteren Teil von deinem Drag-Name, Vivian, da hatte ich eigentlich vermutet, das kommt von Vivian Westwood.
Ja, so Fun Fact, das sage ich eigentlich immer, dass es so von Vivian Westwood ist. Mhm. So wegen Fashion und sieht schön aus. Aber ganz ehrlich, es ist 2020, es ist das Jahr, wo wir einfach die Wahrheit sagen, weil der Alltag so mies ist. Vivian kommt, der Name habe ich tatsächlich aus einem PC-Spiel, Dragon Age. Und da gab es halt, ja, bam, das ist die Wahrheit. da gab es eine Magierin, und die sah halt so mega schön aus, die war mega badass. Mhm. Aber auch, hat auch super viel Gefühl gezeigt. Und dieser Name, also auch wenn sie den ausgesprochen hat oder wenn Leute sie adressiert haben, das war so, wow, das ist so powerful irgendwie. Davon möchte ich mir eine Facette gerne irgendwie ausleihen. Mhm. Und ich liebe auch so Dualitäten, so Vivian Lovecraft, so auch mit Vivian Westwood, so dieses schöne so Design. Und Lovecraft hast du halt irgendwelche schleimigen Tentakelwesen, Horrorsachen. Mhm. Und ich liebe einfach Dualitäten.
Mhm. Ich habe für die Vorbereitung für die Veranstaltung in Düsseldorf versucht, deine Auftritte zu finden auf YouTube. Es gab nur ein Video, und zwar, du warst als eine der Sailor Scouts zu sehen auf der Bühne, was ich super schön fand, weil ich auch als Kind super gerne Sailor Moon gesehen habe. Und anders als viele andere Jungs stand ich total darauf. Also okay, ich gucke Sailor Moon, ich gucke nicht nur Sailor Moon auf dem Fernseher, sondern auch, ich lese auch Comics, so.
Oh, schön.
Und deshalb, ich war so, ah, die Welt ist auch Sailor Moon. Also nicht Sailor Moon, Moon, aber ich nehme an, du bist auch ein Sailor Moon-Fan.
Genau, einmal, also ich habe viele Videoaufnahmen von mir, wie ich auf der Bühne bin, aber ich bin erstens immer zu faul, das hochzuladen, weil ich bin super Fan von Instagram und da kannst du halt wenig hochladen, außer du machst IGTV. Und das finde ich halt irgendwie recht langweilig von der Benutzeroberfläche. Und ich finde Drag, wie die meisten Leute es vielleicht kennenlernen aus der Gesellschaft, ist halt sehr TV-gebunden, beziehungsweise du kennst halt aus dem Screen. Und für mich ist Drag eine Sache, die ich auf der Bühne erlebe, die ich im Publikum erlebe, hochschaue und einfach eine mega Göttin sehe, die einfach ihr Ding macht. Und diese Beziehung zwischen so Publikum und Bühne, das ist für mich halt Drag, tatsächlich das Erlebnis. Deswegen lade ich halt wenig hoch. Aber das Video, was du gefunden hast, das ist von der Miss Cotti 2019. Das ist so eine Art Drag-Pageant bei uns. Und wir hatten wirklich so die Zeit für uns, eine Nummer zu machen vor einem Publikum, was 800 Leute stark war. Und ich war für mich so, okay, was bin ich? Was muss ich auf die Bühne bringen? Was möchte ich auf die Bühne bringen? Und ich bin super großer Sailor Moon-Fan. Und dann wusste ich schon so, okay, es muss eine Sailor Moon-Nummer sein. Und es muss mit meinen Freunden gemacht werden. Und es wird super, super campy. Wir haben auch davor so ein kleines so Mini-Theaterstück gemacht, wo das böse Patriarchat mich hier so angreift und mich misgendert. Und mit meinen Freunden schlagen wir halt zurück mit der Macht der Liebe und Freundschaft. Und das ist ja auch eine Sache, die ein großes Thema, was bei Sailor Moon ist. Als Kind habe ich Sailor Moon verschlungen. Ich hatte nicht die Möglichkeit, mir die Manga zu holen, aber es lief ja immer damals auf Free TV. Und es war für mich wirklich so ein safer Space nach der Schule. Ich war auch ein super großes Mobbing-Opfer und da war einfach nichts Schöneres, als zu Hause anzukommen und mir Sailor Moon anzuschauen, weil meine Familienverhältnisse waren halt auch nicht so geil. Und dann hattest du halt auf dem Fernsehen eine Person, die war halt auch tollpatschig, die war halt auch irgendwie nervig, so ein bisschen außenseitermäßig. Und dann trifft sie halt die richtigen Leute und trifft dann halt auch so Freunde, die sie irgendwie empowern und unterstützen. Und sie wird halt eine der mächtigsten BeschützerInnen so in der ganzen Galaxie. Und das war für mich schon als Kind so, es hat halt irgendwas berührt, was ich erst im Nachhinein verstanden habe, worum es ging so. Und ich meine ganz ehrlich, die sehen auch alle voll geil aus. Ne? Also die Outfits sind geil, die Frisuren sind geil, so diese, wie sie sich verwandeln, ist mega genial. Ich stelle mir auch mal vor, wie dann so die ganzen Gegner so 2 Minuten lang einfach nur zuschauen, wie die sich alle verwandeln.
Genau.
Weil das so faszinierend und so wunderschön ist.
Und die bekommen ständig neue Klamotten.
Und die kriegen immer so ein geiles, ja, so ein Update und mega die coolen Klamotten. Und ich mochte, also ich hatte auch super viel Herz für die Gegner, weil das hast du ja auch wenig in Geschichten, wo man sich so mit den Gegnern identifizieren kann. Und Sailor Moon vernichtet die ja nicht, sondern überwiegend kommt hier auch irgendwie so eine Heilung zustande. Und das ist, glaube ich, auch so ganz, war für mich auch immer ganz wichtig zu wissen, so hey, vieles läuft halt scheiße und es gibt halt auch böse Charaktere, aber wenn halt alles richtig läuft, dann verwandeln sie sich halt auch mal irgendwie in was Gutes oder at least irgendwie Neutrales. Und selbst die Gegner sahen einfach mega geil aus. Es waren so, alles sah einfach mega geil aus. Und für mich war das so möchte ich irgendwann auch aussehen.
Kann ich völlig gut nachvollziehen.
Ja.
Wer war dein Lieblings-Sailor Scout?
Ich muss ehrlich zugeben, ich habe Sailor Moon, also Bunny, am Anfang richtig gehatet. Es war so, die ist voll nervig, bla bla bla. Ich glaube, es war auch so ein bisschen vielleicht auch Projektion.
Ja. Die ist so ähnlich wie ich.
Ja, also so typisch Teen-Kind-Sachen irgendwie. Aber meine Lieblings-Sailor-Scout war tatsächlich Sailor Saturn. Weil so dieser Haarschnitt und so diese Farbkombo, ich selber trage super gerne lila. Aber auch so diese, ihre Geschichte, dass sie dann irgendwie mit ihrem weirden, besessenen Papa irgendwie lebt und Sailor Moon holt sie so raus. Und sie ist eigentlich so die mächtigste Person ever, will aber eigentlich nur so normal sein, eine beste Freundin haben. Und die war auch so mysteriös, also das mochte ich total.
Da ist wirklich ganz viel rauszuholen, also jetzt im Nachhinein, wenn du das sagst.
Ja, also wenn ich jetzt so darüber nachdenke, also mir ist es auch bewusst, deswegen benutze ich Sailor Moon noch ganz oft und versuche auch so diese Thematiken wieder aufzugreifen. Es hat mich halt als Kind wirklich so mich auf etwas vorbereitet, was ich jetzt halt auch wieder benutze. Und gerade solche Geschichten, wo man sich wiedererkennen kann, wo man sich identifizieren kann, das ist super, super hilfreich, wenn du irgendwie Teenager bist und alles ist irgendwie weird und seltsam und alle finden dich weird und seltsam. Ich sag mal, du hast so einen Spiegel in die Zukunft, wie du gerne sein möchtest. Weil das Schöne an Sailor Moon ist, sie bleibt bis zum Ende auch wirklich menschlich und ist eine Heulsuse und hat super ihr Herz irgendwie für jeden offen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die man sich heutzutage nicht mehr so gönnt. Ich habe das Gefühl, dass die Gesellschaft einen irgendwie trainiert, effizient zu sein. Du darfst nicht heulen, du musst irgendwie, gerade so als Mann, sage ich mal, musst du irgendwie dein Mann stehen und irgendwie musst für andere, keine Ahnung, so ein Stein sein, wo die sich so festhalten in der Brandung. Und so, hey, vielleicht heulen wir einfach alle mal und beichten uns gegenseitig unsere Gefühle und dann können wir einfach mal anfangen, davon auszugehen und daran zu arbeiten. So. Aber das lässt die Gesellschaft heute nicht zu. Und da muss ich auch ehrlich zugeben, gerade so als also Migrantenkind, hat zum Beispiel meine Mutter das auch nicht zugelassen, so dass ein Junge irgendwie weint. Genau.
Wir haben schon ein bisschen, oder du hast schon ein bisschen von deiner Kindheit, von deiner Schulzeit so erwähnt. Wollen wir ein bisschen darüber reden?
Ja, gerne.
Also bist du in Brennenden aufgewachsen, oder?
Ich bin tatsächlich, ich glaube, so eine Stunde von Bremen aufgewachsen in Niedersachsen. Genau, ich bin 94 oder 93 nach Deutschland gekommen mit meiner Mutter. Davor bin ich auf den Philippinen aufgewachsen, auch in so einem kleinen Dorf. Und ich glaube, damals war es auch schwierig, nach Deutschland zu kommen. So. Und nachdem halt die Mauer gefallen ist, war es auch irgendwie insgesamt einfacher. Für mich hieß es halt, okay, ich komme aus einem philippinischen Dorf mit einer recht konservativen Familie und ziehe in ein deutsches Dorf mit sehr konservativen Leuten. Und im Grunde hat sich halt nicht viel geändert, außer dass die Leute mich irgendwie anders behandelt haben. Und ich habe super, super lange gebraucht zu verstehen, dass es um mein Äußeres bzw. meine Hautfarbe und meine Augenform ging. So. Es war richtig schwierig für mich zu verstehen. Es war so, okay, ich bin jetzt deutsch, weil wir fahren jetzt, also wir fliegen jetzt nach Deutschland und ich kriege hier auch den Pass, ich habe hier auch den Pass. Und trotzdem behandeln mich die Leute echt seltsam. So, okay, ich spreche die Sprache noch nicht so gut, aber dafür sind wir auch alle hier in der Grundschule, um Deutsch zu lernen. Aber da es halt auch so ein Dorf war irgendwie, gab es halt auch super viel Rassismus, mit dem ich mich schon als Kind auseinandersetzen musste. Beziehungsweise ich konnte mich als Kind noch gar nicht damit auseinandersetzen, sondern ich habe es einfach nur abbekommen und einfach nicht verstanden, warum ich halt so oft gemobbt wurde oder sich über meine Mutter lustig gemacht wurde, wie sie spricht und so weiter. Also es war schon irgendwie ziemlich hardcore so. Und selbst als Kind war ich schon ziemlich, ziemlich schwul, muss ich ehrlich zugeben.
Aber sind das nicht alle Kinder so wie so? Das war ehrlich. Ich meine, es gibt, glaube ich, so eine bestimmte Altersgrenze, wo die plötzlich so mit Dingen so einfach so, oh, ich bin Junge jetzt und ich mache das und das und.
Ja, ja. Ne? Das ist tatsächlich so, dass irgendwann diese Norm kommt. Das staut sich so an und irgendwann so, nee, du bist jetzt alt genug, du weinst jetzt nicht oder die Serien schaust du jetzt nicht, das schauen ja nur Mädchen. Das war ja auch schon in der Grundschule so, dass dann auch die Kinder unter sich reguliert haben, gesagt. Und schon so binäre Gender-Richtlinien im Kopf hatten und die halt auch reproduziert haben. Und man sticht halt viel mehr raus, wenn man halt irgendwie nicht weiß ist. Dann bist du halt von Anfang an so ein bisschen das Opfer. Und wenn du dann noch so ein bisschen femininer bist, dann kommt halt so ein Spruch nach dem anderen und das hört halt auch nicht mehr auf.
Gab es da irgendwie keine Lehrer oder jemand aus der philippinischen Community in der Nähe, die irgendwie dir Unterstützung gegeben haben?
Das finde ich mal ganz spannend, weil wir hatten nicht wirklich eine Community in dem Dorf. Erst ein bisschen, als wir näher Bremen gezogen sind, in die Vorstadt. Aber so als Kind gab es da halt wenig andere asiatische Kinder, weil auch insgesamt wenig nicht-deutsche Kinder in der Schule waren. Und ich weiß auch, dass ich mal bei einer Prügelei auf dem Schulhof von einem Lehrer erwischt wurde. Ich weiß auch nicht mehr, wer angefangen hat, ich oder das andere Kind. Aber der Lehrer kam zu mir und meinte dann, pass auf, was du machst, weil sonst musst du zurück in die Heimat. Und ich dachte so, also wirklich als Kind, das weiß ich, ich dachte so, ich will noch gar nicht zurück nach Hause, es ist gerade irgendwie die erste Pause. Und im Nachhinein habe ich halt verstanden, worum es ging so. Dass, so okay, alle prügeln sich, aber ich werde ausgesondert und ich werde damit bedroht, nicht mehr in Deutschland leben zu dürfen. Obwohl ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch schon den deutschen Pass hatte. So.
Das ist auf ganz anderem Niveau, finde ich. Also ist nicht so, wenn du weiter prügelst, dann rufe ich deine Mutter an oder so, nicht mal das, sondern irgendwie eher verunsichert deine so eine existenziellen Grundlage.
Ja. Und das ist ja auch eine Sache, die versteht man als Kind ja auch nicht. Aber das Unterbewusstsein verarbeitet das ja schon.
Total.
Das ist ja nicht so emotional, sag ich mal, verstehst du ja schon mehr, als du vielleicht inhaltlich irgendwie in deinem Kopf dann irgendwie verarbeitest. Und für mich war das okay, ich muss im Grunde mehr deutsch und mehr weiß sein, als alle anderen Leute um mich herum, die halt weiße Deutsche sind. Und das hat mich ziemlich lange noch verfolgt auch tatsächlich in meinem, bis zu meinem Teenager, teilweise auch bis zu meinem Mitzwanziger noch irgendwie verfolgt und wegen, ich muss, keine Ahnung, ich muss jetzt irgendwie weißer sein, ich darf nicht zu laut sein, ich darf nicht über meine familiäre Kultur reden. Ich habe damals auch wirklich versucht, meine ganzen philippinischen Wurzeln sozusagen rauszureißen. Ich habe irgendwann nicht mehr auf meine Mutter gehört, wenn sie auf Tagalog gesprochen hat. Und auch gesagt so, nee, das machen wir hier in Deutschland nicht. So Sachen, die, glaube ich, auch für eine Mutter ziemlich schwer ist zu hören, wenn das Kind das sagt.
Aber ich glaube, das war für dich auch eine Überlebenstaktik, oder?
Ja, total. Es war super, eine Überlebensmethode, um meinen Alltag irgendwie für mich erträglicher zu machen. Und jetzt denke ich so, wow, ich habe jetzt eine ganze Sprache verlernt. Heute wirst du gefeiert, wenn du irgendwie multilingual bist. Und damals war es für mich dann wirklich so eine Sache, wo ich noch mehr raussteche. Ich weiß auch, dass ich dann versucht habe, irgendwie so ganz typische maskuline Sachen zu machen. Im Dorf hatten wir so einen Schützenverein, wo ich mitgemacht hatte. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie ich so ein Fummel mit so einer Pistole, mit so einer Luftpistole irgendwie, keine Ahnung, rumschieße. Ich habe wirklich so versucht, diese ganzen Sachen zu machen, die mich halt nicht anders. Also ich habe wirklich Sachen gemacht, um mich mehr der Norm anzupassen. Und es hat super lange gebraucht, tatsächlich dagegen zu arbeiten im Nachhinein. Also
gab es dann so einen bestimmten Moment oder Begegnung, wo du gemerkt hast, okay, was mache ich hier gerade? Also will ich das wirklich sein? Gab es so einen Moment für dich?
Also ich wusste schon von Anfang an, dass ich halt, also in dem Sinne schauspielern muss für die anderen. Und abends oder vom Fernseher oder in meiner Fantasiewelt, in meinem Kopf, konnte ich halt alles ausleben. Also in meiner Fantasiewelt war ich irgendwie eine Sailor Scout, war ich irgendwie eine Zauberprinzessin, die das Böse bekämpft. Und in meinem Alltag muss ich halt so normal wie möglich sein und so angepasst wie möglich. Also es hat sich in dem Sinne so fast schon so zwei Identitäten irgendwie so aufgebaut. Das hat sich auch so in meinem Teenager-Alter wirklich auch weiterentwickelt. Sei es, dass ich halt auch mich bei meiner Mutter auch nicht geoutet hatte. Auch bis jetzt nicht. Also meine Mutter ist 2009 oder 10, glaube ich, gestorben. Also auch schon ewig her jetzt. Und ich habe mich halt nie geoutet, weil ich einfach wusste, das ist eine Sache, die nicht funktionieren wird. Ich erinnere mich auch an eine Geschichte, da war ich Teenager, da hat sie irgendwie telefoniert gehabt, also mit einer Tante von den Philippinen. Und Tante ist bei uns ja auch immer so ein großer, loser Begriff, ne? In deinem Dorf ist irgendwie jede zweite Person deine Tante. Und du denkst so, ey, arme Oma, wie viele Kinder hast du bitte geboren, so? Und hat sie halt so erzählt, dass einer im Dorf tatsächlich sich als schwul geoutet hat. Und er hatte zwei Optionen von seiner Familie bekommen. Einmal ins Exil, das heißt, okay, wir schmeißen dich raus, du musst gucken, was du mit deinem Leben anfängst, oder du wirst Mönch. Und dann besuchen wir dich im Kloster so und haben noch Kontakt, aber dann bist du Mönch. Und dann hat sie das wirklich mir so erzählt. Und so, ja, jetzt ist der Mönch und hat jetzt wirklich seinen Weg zu Jesus gefunden. Und wenn man das halt zu so seinem Femkind erzählt, ich glaube schon, dass sie sich was dabei gedacht hat. Und für mich war es so richtig hardcore. Es war so, ey, wenn ich mich jetzt oute, dann muss ich entweder zurück, wohin auch immer, in das Kloster. So. Das war für mich schon sehr, super klar, dass ich mich nicht outen kann. Und ich hatte auch eine super, super strenge Mutter und da wusste ich halt so, das geht einfach nicht. Das ist nicht so eine schöne Geschichte, die ich teilweise in irgendwie in Serien sehe, wo dann die Mutter erstmal geschockt ist und dann gibt es irgendwie so ein paar Episoden, wo sich alle irgendwie anzanken und es Drama gibt und am Ende gibt es halt eine wunderschöne Epiphanie und alle vertragen sich. Ich wusste einfach, das geht nicht. Und dann war es für mich einfach schon ziemlich klar, okay, wenn ich jetzt abends feiern gehe, auch queer feiern gehe, darf ich meiner Mutter davon nicht erzählen und das wird einfach dann sozusagen Geheimnis bleiben. Aber für mich war es auch schon okay, weil ich bin sozusagen so aufgewachsen für mich und ich wusste halt auch, dass mich das ja auch schützt. Das wäre auch wieder so eine Überlebensmethode tatsächlich.
Das heißt, also du wusstest schon, dass du queer warst und nicht nur das, sondern du hattest schon queere Freunden, Freundinnen und auch Kontakt zu ein bisschen Community schon?
Nee, als Teen, also ich wusste ziemlich früh, dass ich als jung stehe, super, super früh auch. Ich wusste aber, dass es halt nichts wird. So. Und ich habe auch versucht, mir einzureden, dass ich dann bestimmt auch irgendwann eine Frau treffe, auf die ich total stehe. Und dass es dann halt nur so eine, nicht eine Phase, aber einfach so eine Sache ist, die so nebenher läuft. So, so dieses, okay, wahrscheinlich bin ich bisexuell oder ich wünschte, ich wäre bisexuell. So queere Freunde hatte ich nicht. Wir hatten, glaube ich, in Bremen auch nur einen schwulen Club oder Bar, sag ich mal. Und da bin ich halt mit meinen Hetero-Freundinnen hingegangen. Aber es war halt so, ja, wir sind ja alle mal gespannt, wie es so ist und dies und das. Und ich glaube, meine Freundinnen damals wussten das halt auch schon und haben es auch geahnt. Ich habe halt immer noch so ein bisschen so straight, das schlechteste Straight-Acting der Welt irgendwie performt. Und irgendwann habe ich halt wirklich gemerkt, ich weiß auch, wann das war tatsächlich. Also nachdem meine Mutter gestorben ist, habe ich wirklich angefangen, Sachen zu machen, die ich sonst nicht mache. Ich habe irgendwie ein Studium angefangen, ich bin zu Festivals gegangen, habe mich halt dort mehr ja, so ausgelebt, auch so, ja, so, mich so geschminkt, so Fantasy-mäßig, wie man, also diese Festival-Schminke, weißt du? Und durch das Studium habe ich halt auch sehr schnell queere Leute kennengelernt und gemerkt, um wirklich leben zu können und nicht nur um zu überleben, muss ich wirklich hier Brücken abbrennen. Ich habe dann angefangen, weniger Kontakt zu meiner Familie zu haben. Das war in dem Sinne, ist es sowieso passiert, weil halt meine Mutter gestorben ist und ich dann mich auch ein bisschen zurückgezogen hatte. Also das Verhältnis meiner Mutter war nie gut, aber trotzdem stirbt da ein Mensch, der dir wichtig war. Und da hatte ich, glaube ich, auch so eine kleine Depression, bevor ich dann das Studium angefangen hatte. Und hat dann wirklich dann schon wenig Kontakt mit meiner anderen Familie gehabt. Und während des Studiums gemerkt, hey, ich muss jetzt den Kontakt abbrechen, damit ich als Person leben kann und die Sachen machen kann, auf die ich Lust habe. Also, und ich die Sachen mache, die von mir erwartet werden, so.
Ich glaube, die Erfahrung teilen viele von uns.
Ja, leider ja. Also man kennt ja auch die Zahlen, man kennt ja auch, wie viele queere Jugendliche auch obdachlos sind oder auch gar keinen Rückhalt mehr haben. Aber das Traurige ist halt auch, dass es denen auch gut geht, jetzt nicht mit Obdachlosigkeit, aber dass sie einfach wirklich eine Familie finden, die sie unterstützen, dass unsere Community, dass die richtigen Leute unsere neue Familie sind. Hätte ich meine Sailor Scouts nicht kennengelernt, wäre ich jetzt nicht hier und wäre jetzt auch über diese ganzen Sachen hinweg so. Ich hätte jetzt nicht darüber reden können. Wenn ich jetzt darüber rede, ist es für mich wie so ein anderes Kapitel gewesen oder eine andere Buchreihe tatsächlich. Und ich habe, glaube ich, durch meine Drag-Kunst und durch meine Freunde super viel Eigenarbeit geleistet, die ich, glaube ich, nicht hätte stemmen können ohne professionelle Hilfe.
Wer sind deine Sailor Scouts und wo hast du die gefunden?
Meine Sailor Scouts sind unter anderem natürlich mein Freund, mein Netzwerk, meine queeren Freunde hier in Berlin, die ich durch Besuche, die ich durch Partys und Shows kennengelernt habe und auch super viele Freunde in Bremen, zu denen ich immer noch Kontakt habe. Ivory Sin ist eine Drag-Performerin aus Bremen, mit der habe ich halt zusammen mit meinem Freund und mir diese erste Show gemacht. Und ich erinnere mich noch, in meinem Freundeskreis war ich so die Person, die halt keinen Bock auf von mir hat. So, nee, mir ist von mir egal, ich will auch keine Kinder, ich will auch gar nicht so klassische Familienverhältnisse. War eher so der Typ oder habe also diese Vibes dann irgendwie gehabt. Und irgendwann habe ich dann halt mit ihr so geredet und so, ja, cool, in Berlin machen wir jetzt das und das und dies und das. Und das ist irgendwie super familiär verschon. Und da meinte sie dann auch, naja, aber ganz ehrlich, Vivi, du bist auch super familiär. Also für mich bist du eine der familiärsten Personen, die ich kenne. Und es hat aber nichts mit deiner Ursprungsfamilie zu tun, so. Das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Das war so, man sagt das ja, so seine chosen family. Und in dem Moment habe ich ja wirklich verstanden, worum es geht, so. Also ich habe wirklich nicht so gute Karten vom Leben bekommen und habe mir jetzt einfach gesagt, okay, ich hole mir jetzt einfach andere und spiele mit denen weiter. Und ich habe für mich akzeptiert, okay, ich bin familiär, ich mache super gerne für meine Freunde ganz viel. Ich versuche ganz viel zu empowern und ganz viel Kraft weiterzugeben, die ich bekommen habe. Und das ist ja auch so eine Sensibilität, die ich mir erstmal zugestehen musste. Weil für mich Familie immer so einen negativen Nachgeschmack hatte tatsächlich. Und seitdem hat sich das halt komplett geändert. Deswegen kann ich, glaube ich, auch, wenn ich über diese ganzen Erfahrungen, die ich sammeln musste als Kind, kann ich jetzt, glaube ich, auch nochmal anders überreden. Also ich habe irgendwann mal auch mir mal so Gedanken gemacht, so wie es damals war, und habe mich dabei erwischt zu denken, oh, dieses arme Kind, ey. Und dann gemerkt, ja, dieses Kind bin eigentlich ich. Aber ich bin da schon so weit, dass ich da wirklich nochmal anders über nachdenke und auch irgendwie gesünder drüber nachdenke tatsächlich.
Ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist sehr wichtig für die jüngeren Hörerinnen, die die Sendung gerade hören. Weil die können, ne, vielleicht viele von uns sind immer noch in einer ähnlichen Situation, aber natürlich kann man dann in dem Moment nicht sehen, sondern was hat das Leben für mich jetzt vor? Und da bist du und du sagst, ich war da und ich habe das so gemacht und das hat bei mir geklappt.
Genau, also wie gesagt, das sind auch Sachen, die ich durch meine persönliche Erfahrung durchlebt habe und so die Methoden habe ich für mich gefunden. Und das hat sich halt für mich, also dieses ganz krasse Leute weg, nicht wegblöcken, aber so diese, sich die toxischen Leute aus deinem Leben rauszuschneiden, das war schon ziemlich hart für mich, aber es war für mich persönlich eine der besten Entscheidungen, die ich machen konnte. Und ich finde es halt so schade, weil ich treffe ja auch viele junge Queers. Ich habe auch eine Zeit lang Jugendarbeit gemacht. Treffe jetzt auch irgendwie ziemlich junge Leute. Und die sind alle so wunderbar. Die haben so geniale Ideen. Die haben wirklich tatsächlich so Bock auf das Leben. Und ich finde, als Familie, beziehungsweise als Elternteil, du hast einfach nur so eine Aufgabe im Leben. Und das ist einfach, dein Kind zu unterstützen. So. Und die haben auch wirklich, die haben auch Bock, irgendwas zu kreieren, weißt du? Das ist eine Sache, das hat nicht jeder, sowas zu kreieren, Sachen, die dir durch den Kopf gehen, irgendwie auf die Bühne, auf den Screen, auf ein Gemälde zu packen oder in einen Liedtext. Wir haben so viele kreative junge Leute und da können sich wirklich die Eltern ein Stückchen davon abschneiden und die einfach mal unterstützen, so.
Unterschreibe alles, was du gesagt hast. Und wenn ich kurz meine Erfahrung auch mitteilen darf.
Oh ja, unbedingt.
Also als du von Sailor Moon geredet hast und gesagt hast, da hast du die fehlende oder die Freundschaften gefunden, nach der du so gesehnt hast. Und bei mir war das so ähnlich, als ich erst auch recht spät, irgendwie so als ich 19, 20 war, als ich Queers Folk gesehen habe. Und zwar lustigerweise nicht unbedingt diese Gangs, also die Jungs und die, die Freundinnen, sondern Debbie.
Oh mein Gott, ich liebe Debbie, ja.
Ich sag immer, Debbie ist meine Fernsehmutter gewesen.
Ja.
Also, ich habe jetzt recht gute Verhältnisse zu meiner Mutter und sie ist jetzt auch super akzeptierend und so. Und zugleich hat sie nicht alles so wohlwollend gesagt oder getan, als ich mit mir selbst sehr beschäftigt war, so, ne? Als schwuler Junge. Und Damals wusste ich das nicht, als ich die Serie irgendwie gesehen hatte. Devi war einfach super. Sie war wirklich so, so die empowernde Kraftwerk der ganzen Serie.
Ja.
Und ich habe die Serie wirklich so 4-5 Mal von Anfang bis Ende rauf und runter geschaut. Und irgendwann habe ich letztes Jahr so drüber nachgedacht, so, woher kommen diese ganzen Ideen oder so dieses, ja, gute Wille, die ich gerne auch vor allem der jüngeren Generation weitergeben möchte, woher kommt das? Das habe ich ja nicht von meiner Mutter unbedingt bekommen, auch nicht von meinem Vater. Und dann die erste Person war Debbie.
Oh Gott, wie schön.
Und ich finde, das ist total legitim, dass wir in unseren Fantasiewelten oder in Fernseher oder in Monitoren ja für die wichtige Zeit uns Freundinnen und auch Familie finden. Und das kann Mutter sein, das kann Vater sein, das kann Freundinnen sein. Und das ist das Beste, was wir durch Sailor Moon und Chris Volk gewinnen können, finde ich. Und ich war deshalb so froh, dass als du das gesagt hast. Und ich dachte so zum Teil so, bin ich da ein bisschen so, keine Ahnung, habe ich zu viel irgendwie da hineininterpretiert? Irgendwie, ich meine, ne? Aber da habe ich auch gedacht, ach, okay, das ist auch eine geteilte Erfahrung.
Das Geniale dabei ist ja auch, also gerade so Debbie als Charakter, das ist ja wirklich, sie ist ja zu 100% empowernd und sie ist ja auch zu 100%, sie gibt ja, ne? Sie ist ja wirklich so dieses, fast schon so ein queerer Archetyp einer Mutter. Mhm. Und was viele, glaube ich, auch vergessen, gerade so kreative Produkte wie Serien und Geschichten, das kommt ja nicht aus dem luftleeren Raum, ne? Da sitzen ja Leute dahinter mit ihrer eigenen Erfahrungswelt und produzieren Kunst und Entertainment, um bestimmte Sachen weiterzuvermitteln oder um bestimmte Sachen zu vermitteln und weiterzugeben. In meiner Kunst verarbeite ich super viel aus meiner Kindheit und super viel, was in meinem Alltag passiert. Und das hast du mit Serien und Büchern ja auch nicht anders oder auch mit Liedern, also mit Songs und Musik. Und ich glaube, Debbie ist da wirklich so eine Person, die sich viele Schreiber gewünscht hätten, in ihrem Leben zu haben. Mhm. Und so, das ist jetzt unsere Chance, jemanden zu kreieren, der so ist. Und so ähnlich ging es mir auch. Ich habe Sailor Moon als Magical Girl gesehen, die super viel gegen das Böse gekämpft hat, die einfach nur, also selbst Verständnis gezeigt hat gegenüber ihren Erzfeinden. Und ich wollte auch eine Person in meinem Leben haben, die das auch hat, so. Weil ich habe mich selber ganz oft als Bösewicht irgendwie wahrgenommen, weil ich auch so behandelt wurde, ne? Also egal, was ich gemacht habe, es war falsch. Leute machen sich über mich lustig. Selbst größere Gruppen in der Schule haben sich über mich lustig gemacht und gehatet. Ich habe mich immer als Bösewicht wahrgenommen. Und dann ist er dieses Magical Girl und kann dich halt irgendwie verwandeln und sozusagen reinigen oder resetten. Und ich wollte immer so eine Person in meinem Leben haben. Und jetzt bin ich sozusagen, oder jetzt habe ich diese Person erschaffen und bin diese Person auf der Bühne. Etwas in deinem Kopf zu haben, was du gerne in der Realität haben möchtest, das ist ja super selten für uns queere Leute. Da wir ja marginalisiert sind, haben wir ja nicht die gleichen Möglichkeiten wie andere. Und das ist halt super schwierig für uns, eine Sache zu realisieren, die wir im Kopf haben. Und Drag war für mich so, ich habe irgendwie eine Person in meinem Kopf, ich habe eine Nummer in meinem Kopf. Und einen Monat später oder eine Woche später ist es auf der Bühne und Leute sehen das und es ist Teil dieser Realität.
Ich bin sehr berührt. Hast du auch so jemand nicht nur auf der Bühne, also getroffen?
Ich habe für mich immer versucht, nicht so richtige Rollenmodelle zu haben, weil, Fun Fact, Realität ist Realität. So Heroes und so Role Models, die gibt's halt nur in Fiktion. Und das ist auch gut so, weil das sind halt auch so Tugenden, die wir anstreben sollten, die wir aber niemals erreichen können auch. Ich habe wenig Role Models in meinem Leben an sich, weil ich versuche mir eher so Tugenden von mega genialen Leuten so rauszuschneiden, zu sagen, hey, diese Facette, so möchte ich auch sein. Aber wir sind nun mal Menschen und wir haben halt unsere Fehler und das ist auch gut so. Und für mich ist es einfach wichtig, mir immer das Beste rauszusuchen und zu hoffen, dass mein altes Ich irgendwie stolz auf mich sein wird. Oder wenn mein altes Ich mich treffen würde oder mich auf der Bühne sehen würde, dass diese ganzen Entwicklungen, die ich dann irgendwie sehr spät aus meiner Sicht erlebt habe, dass diese ganzen Entwicklungen, dieses Empowerment schon viel früher irgendwie losgebrochen wäre. Und das ist für mich halt auch so eine Therapie, so ein bisschen. So, okay, wenn ich jetzt wirklich auf die Bühne komme oder wenn ich mich jetzt irgendwie auffummel und das Haus verlasse, wenn mich halt irgendein kleines asiatisches Kind irgendwo sieht, dass es sofort inspiriert ist, irgendwie das Leben so zu führen, wie es halt gerne hätte und nicht wie die anderen es gerne fürs Kind hätte.
Das wird die kleine Vivian bestimmt sein. Sie ist bestimmt sehr stolz auf dich.
Ich hoffe.
Und es gibt bestimmt auch ein asiatisches Kind irgendwo auf der Welt, das von dir inspirieren lässt. Das ist auch so ein Moment, 2017 oder so, war ich auf Kölner CSD. Oh. Und glaube ich, aber ich bin nicht mitgelaufen, sondern einfach nur als Zuschauer. Mhm. Und das Thema war ja Homo-Ehe. Das wurde total groß gefeiert. Mhm. So, ne? Und da gab es auch so eine NRW queere Jugendgruppe, die mitmarschiert sind. Und das war so schön. Ich war so, davor war ich selber einfach mäßig total beschäftigt. Ich fühlte mich immer noch total jung und so. Aber das war das erste Moment, wo ich dachte so, stimmt, also es gibt auch jüngere Generationen, die jetzt mit einer ganz anderen Selbstbewusstsein aufwachsen werden, ja, weil wir dieses Gesetz jetzt haben. Und zugleich habe ich aber auch gesehen, dass da kein einziges asiatisches Kind dabei war. Mhm. Und ich dachte so, wo ist ein junges Ich zum Beispiel in dieser Gruppe? Ja. Wo ist das Kind jetzt? Und das hat mich irgendwie sehr beschäftigt, mich auch immer noch eigentlich. Und es gibt, glaube ich, keine Statistik oder so, wie viele asiatische oder asiatisch gelesene queere Jugendlichen aktiv sind und so weiter. Aber ich sehe einfach super selten.
Ja.
Und ich glaube, deshalb ist es umso wichtiger, dass wir einfach uns zeigen lassen und dann Signal geben, okay, wir sind hier.
Ja. Ich kann ja nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und so ein bisschen auch darüber sprechen, wenn ich so nach Shows oder allgemein irgendwie in der Community unterwegs bin und Leute kommen auf mich zu und erzählen davon. Ich habe das Gefühl, so in Migrationsfamilien mit asiatischen Wurzeln wird halt super viel Verantwortung und auch so Druck irgendwie auf das Kind projiziert, weil du bist jetzt in einem fremden Land, du willst erfolgreich sein, weil es halt auch Gründe, warum du ja auch irgendwie wegziehst aus der Heimat und dein Kind muss alles erfüllen, so, ne? Ich persönlich habe deswegen mehr für meine Mutter gelebt als für mich, weil ich meine, wenn du hier bist und hier aufgewachsen bist, es ist, glaube ich, nochmal so ein anderes Verhältnis tatsächlich mit den Eltern, die einfach hier schon irgendwie verortet sind, als irgendwie, wenn du jetzt erste oder die zweite Generation bist, die jetzt hier tatsächlich lebt in der neuen Heimat. Und für deine Eltern oder für deine Großeltern ist es halt immer noch erst die zweite Heimat so. Ich wünschte, ich würde mehr aktive asiatische Performende oder auch politisch aktive Leute auf CSD, auf Pride sehen, auf CSD sehen, weil wir bringen ja auch nochmal so eine andere Facette rein. Und ich glaube, durch unsere sehr persönlichen Erfahrungen und durch so unsere Biografien erwecken wir, glaube ich, auch mehr in asiatischen Kindern, als es bewusst ist. Es ist ja nicht nur ein queerer Struggle, es ist ja auch irgendwie ein Struggle, was bei vielen, ja, Kindern mit Migrationshintergrund herrscht. So. Und gerade so Leute mit asiatischen Wurzeln, die haben ja auch so eine Community hier teilweise und sie produzieren ja auch ganz viel weiter, was vielleicht auch toxisch ist für die neue Generation. Nur weiß es halt keiner. Oder nur ist es den Leuten halt nicht bewusst.
Ich hoffe, dass einfach Leute irgendwie uns oder asiatisch gelesene Menschen einfach als einzelne Individuen irgendwie sehen, ja, würden. Ne? Nicht nur irgendwie, ach, die sind so fleißig, die sind gut in der Mathe oder die kochen gut. Also nicht sowas, ja, sondern einfach, wir können alles sein, wir können scheiß sein, wir können lustig sein, wir können, keine Ahnung, faul sein oder wir können einfach queer, ja, sein und...
Vielleicht ist es wegen meinem Make-up oder vielleicht auch irgendwie, weil ich auch Plus-Size bin. Aber selbst in der Szene werde ich super, super oft mit der US-amerikanischen Drag-Queen Kimchi verglichen. Teilweise auch wirklich aus sowas Wohlwollendes heraus. Teilweise aber auch sehr aus einem ignoranten, verschoren, sich darüber lustig machenden Hintergrund. Also es macht mich doppelt traurig, weil... Es gibt halt dieses Trope, beziehungsweise es gibt ja auch dieses Vorurteil, gerade bei weißen Leuten, dass irgendwie alle Asiaten gleich aussehen oder irgendwie alle verwandt sind.
Ja.
Und in meiner, also aus meinem Leben heraus habe ich halt wirklich, also mein ganzes Leben ist irgendwie so ein Kampf nach Identität und so ein Kampf nach Individualität, weil mir das halt damals nicht gegönnt wurde. Und dann bist du halt irgendwie hast du dich halt wirklich realisiert, siehst aus, wie du aussiehst, hast irgendwie jedes Outfit genäht, Sachen zusammengestellt, weil du irgendwie diese Vision hast, die du unbedingt in der Realität sehen möchtest. Und dann kommt da jemand und so, hahaha, du bist Kimchi, hey, bist du Kimchi? Und man denkt einfach nur so, was passiert gerade? Erstens, wenn du Fan von Kimchi bist, dann wüsstest du, dass sie irgendwie in Heels 1,90 ist.
Ja, genau. Und das ist so. Die ständig aber fällt auf dem Boden.
Ja. Und wenn du wirklich Fan von ihr bist, dann wüsstest du halt auch, dass sie auch jetzt ganz, also dass wir auch sehr unterschiedlich aussehen. Und ich habe das Gefühl, das ist ja auch nochmal so ein tiefliegender Rassismus, der einfach bei Leuten herrscht. Also klar, als Drag Queen wirst du sowieso mit den Drag Race Mädchen verglichen. Aber gerade bei asiatischen Leuten ist dieser Vergleich auch nochmal, aus meiner Sicht, hat es nochmal so einen rassistischen Hintergrund. Weil es gibt nun mal das Ding, dass alle, oder dass weiße Leute gerne sagen, okay, alle Asiaten sehen gleich aus. In den 90ern und teilweise auch 2000ern gab es auch super viele Witze in Serien oder Stand-up-Sachen, wo sich darüber lustig gemacht wird. Es gibt aus der Fernsehkultur beziehungsweise so Fernsehgeschichte genug Fälle, wo Leute auch Yellow-Facing machen und Stereotypen so verfestigen wollen. Und ich habe das Gefühl, dass fast jede asiatische Person, die ich bis jetzt kennengelernt habe, gegen sehr krasse Klischees im Alter kämpfen muss. Und da fängt auch schon für viele so ein einfacher Vergleich schon irgendwie auch schon an.
Ja, und Kimchi ist ja quasi de facto die berühmteste asiatische Drag Queen, das stimmt schon. Aber deshalb irgendwie mit ihr zu identifizieren, ist ja was ganz anderes, finde ich.
Also ich kann mir vorstellen, vielleicht weil wir auch beide so ein bisschen plus size sind oder runderes Gesicht. Aber teilweise kommt da auch so eine Schwingung hinterher, wo Leute sich auch darüber lustig machen.
Die wollen gerne da etwas rauslesen, was nicht
da ist. Ja, die wollen super was rauslesen, was nicht da ist. Und ich glaube auch durch diese Vergleiche wollen die, glaube ich, auch dann so verstehen, worum es bei mir im Look geht. Statt einfach zu fragen, wovon lässt du dich inspirieren? Oder so cooler Look, wo hast du die Idee her? Also wenn ich jetzt wirklich was von Leuten klauen würde, dann würde ich es auch sagen. Also ich sage, ja, ich bin zu 100% heute von Kimchi inspiriert, wie irgendwie jede andere weiße Person, die irgendwie sich wie Trixie schminkt. Viele Leute meinen das ja auch wohlwollend, aber ich habe auch super viele Leute, die sich einfach nur darüber lustig machen wollen. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die in der Szene, finde ich, sehr oft passiert gegenüber asiatischen Leuten, dass man immer so ein bisschen der Clown ist, so. Oder nicht ernst genommen wird, at least.
Man kann ja auch auf unterschiedliche Ebenen und unterschiedlichen Bereichen offen oder irgendwie flexibel sein, denke ich. Wenn jemand über Gender-Issues oder Queer-Issues sehr offen und sehr irgendwie gewandt ist, heißt nicht unbedingt, dass diese Person über Rassismus zum Beispiel sensibel genug ist. So.
Das fällt mir auch immer auf. Also gerade bei mir gab es ja auch dann diesen Bruch zwischen eine sehr kleine, sehr homogene queere Szene aus Bremen. Mhm. Und dann hast du halt Berlin, ne? Mhm. Und die ersten paar Monate war so Himmel, ne? Ich hatte super Glück. Die Drag-Performenden und die Promoter, die waren alle zuvorkommend, die waren super nett. Und ich war erstmal so im siebten Himmel. Und im Nachhinein merke ich so, okay, wir haben eine sehr diverse Szene. Wir haben eine sehr heterogene Szene. Aber viele verstehen halt nicht, dass Rassismus überall eine Problematik ist. So, du kannst die queerste Person sein und hast bestimmt auch in deinem Leben darunter gelitten, aber du wirst halt nicht verstehen, dass du auch rassistische Verhaltensweisen reproduzierst. So, wenn man sich mal vorstellt, wenn ich jetzt weiß wäre, für mich würde im Alltag super viel wegfallen. Ich weiß auch, dass zum Beispiel in Bremen mich ganz viele Leute, so VerkäuferInnen oder auch in Clubs, mich erstmal auf Englisch angesprochen haben. Mhm. So nach dem Motto, okay, vielleicht spricht die Person auch gar nicht Deutsch. Mhm. Und also ich habe auch so Horrorgeschichten, wo Freunde von mir, die dann irgendwie nicht weiß sind, im Club, alle sind dann irgendwie schwul. Und dann wird er gefragt, ja, bist du nicht der Taxifahrer? Holst du uns jetzt ab? Und dann lachen die erstmal so eine Minute über ihn. Und man denkt so, ich schwöre, wir alle haben hier Ausgrenzungserfahrungen erlebt. Wieso muss das jetzt reproduzieren und muss jetzt eine Person hier irgendwie so rassistisch angehen und sich darüber lustig machen? Also ich habe so ein bisschen Glück, weil entweder ich bin dann halt im Fummel unterwegs und werde erstmal so als Drag Queen wahrgenommen. Oder wenn ich dann halt im Boy-Fummel unterwegs bin, dann bin ich halt eher mit meinen Freunden in so einer Bubble. Aber ich hatte auch schon echt so oft Sachen, wo ganz viele Leute mich mit Kim Jong-il verglichen haben oder mit, keine Ahnung, der Person, die Gangnam Style dann irgendwie produziert hat, verglichen haben. Und das schmerzt dann halt schon, weil du hast halt so eine Angriffsfläche mehr für die Leute. Ich glaube, die nehmen das nicht mal wahr, dass es rassistisch ist. So.
Das ist ja irgendwie, ne, also als queere Person fühlt man sich zuerst mal, wenn man sowieso sich getraut hat, ne, also in die Szene zu gehen und sich irgendwie etwas Neues entdecken will und irgendwie erstaunt ist und fasziniert und wohlfühlt. Und dann, wenn sowas passiert, das ist irgendwie so ein doppelter, so Blast, so Bam, so.
Ja, ja. In Berlin habe ich Glück. Hier haben wir halt wirklich viele Leute, die aus unterschiedlichen Ländern kommen und die hier was kreieren. Wir haben hier selber irgendwie das Empowerment und die Macht, Räume zu schaffen, wo wir als nicht weiße Person uns ausleben können. Und es verbindet uns halt auch auf eine Weise, die, glaube ich, weiße Queers nicht verstehen können. Aber du hast in Berlin auch Gott sei Dank auch viele weiße Queers, die solidarisch sind.
Ja, das macht dann tatsächlich eine Hoffnung. Ich habe die letzte Frage, Vivien. Wenn du das aussuchen könntest, welche Superkräfte hättest du gerne? Drei Superkräfte.
Drei Superkräfte, das ist ja viel mehr als das andere.
Oder nur ein.
Oh Gott, nee, drei. Drei ist am besten. Tatsächlich, ich habe mir immer mal so eine Superkraft ausgedacht. Und zwar Musical Chinese. Kennst du das in so Shows, wenn die am Anfang so zu so singen und dann wird so Musical und dann geht auch so, dann bricht auch so, brechen auch die Räume auf und dann ist man auf einmal auf der Bühne und dann gibt es so einen Schnitt, auf einmal sind alle mehr angezogen. Und wie witzig wäre das, wenn man so eine Fähigkeit hätte, alle kurz in so eine Illusion zu bringen. Alles ist voll langweilig in der U-Bahn und dann fängst du an, irgendwie perfekt zu singen natürlich. Und auf einmal ist alles eine Stage, alles glitzert, alle sind irgendwie aufgedrackt und singen so über ihr Leben. Es wäre so richtig witzig. Eine andere Fähigkeit wäre für mich, glaube ich, Teleportation. Dass man einfach blitzschnell, weil ich komme super oft zu spät, richtig schlimm, dass man einfach sich überall hin teleportieren kann. Ich würde mich auch versuchen, keine Ahnung, auf irgendeinen Planeten zu teleportieren, wo man atmen kann, um zu schauen, was da so abgeht. Und eine andere Superkraft, die ich irgendwie der ganzen Menschheit mir wünschen würde, ist tatsächlich so Erfahrungen eins zu eins zu teilen. Ich habe das Gefühl, wir sind halt eine sehr empathische Rasse, aber wir sind auch sehr trainiert so auf Fakten und so wissenschaftlich zu denken, was super gut ist. Ich liebe Wissenschaft. Aber ich glaube, wir vergessen auch sehr oft, dass wenn eine Person sagt, ihr geht's nicht gut, sie hat Schmerzen wegen den und den Sachen, dass man der Person erstmal nicht so wirklich glaubt. Wir lernen ja auch als Individuen aus Erfahrung. Und da wäre es super geil, irgendwie diese Erfahrung eins zu eins zu übertragen und zu teilen. So, ich glaube, in dem Moment, wo du so den Schmerz von anderen Leuten kennenlernst, lernst du dann, glaube ich, auch diese Person auch als Person wahrzunehmen und nicht nur so als Nebencharakter in deiner eigenen Welt.
Wir brauchen noch länger Zeit oder mehr Zeit, die ersten zwei Superkräfte zu entwickeln. Die dritte Superkraft gibt es ja eigentlich auf dieser Welt schon. Ne? Das ist ja die Empathie. Und das können wir noch mehr praktizieren, noch mehr zeigen. Und das finde ich auch sehr wichtig. Und das finde ich auch sehr schön, wenn wir alle mehr über die Schmerz der anderen nachdenken und mitfühlsam werden.
Ich hoffe auch, weil so eine Sache, die Sailor Moon mir beigebracht hat, ist, dass Schmerz und Liebe wirklich einen verbindet. Und ich glaube, viele vergessen das einfach.
Leute, wenn ihr das einfach nicht versteht, guckt einfach mal nochmal Sailor Moon, da ist wirklich alles drin. Gibt es noch was, was du noch sagen möchtest, bevor du gehst?
Ich würde mir wünschen, mehr asiatische Drag-Performer zu sehen. Es ist super einfach, sich aufzufummeln. Es reicht einfach nur irgendein labbriger Cardigan, den du dir umbinden kannst als Kleid und irgendeine Cosplay-Wig. Vielleicht sollten wir in 2020 einfach versuchen, als queere asiatische Community mehr Drag-Kunst zu machen. Auf Instagram, auf YouTube, auf Twitch, auf TikTok. Wir sollten einfach uns mehr zeigen, weil ich glaube, dass wir einfach durch diese Sichtbarkeit anderen, jüngeren Leuten helfen, sich einfach zu empowern. Mir hat ein Magical Girl geholfen, mich zu empowern und das würde ich mir gerne für alle wünschen.
Ich meine, Zeit haben wir jetzt alle genug.
Ja.
Alle sind in Selbstisolation.
Wir haben alle Zeit der Welt.
Genau, an dem Tag, wo die Quarantäne oder wo diese soziale Distanzierung aufgehoben wird, wir verlassen die Wohnung alle als Drags.
Wir verlassen alle die, ja. Genau. Oh, das wäre so schön. So eine, alle kommen einfach in Drag raus, haben so mega viel Zeit investiert, sich irgendwie so sich irgendwie so zu schminken und sich so zu kleiden, wie sie halt immer aussehen wollten. Das wäre ja so richtig geil.
Ich versuche auch mal mehr Mut zu fassen.
Sei es einfach nur für einen Tag oder sei es für ein CSD oder irgendeine Party. Es muss ja auch nicht so sein oder es muss ja nicht so eine Qualität sein, wie man es teilweise im Fernsehen sieht, weil Drag fängt schon damit an, einfach diese Geschlechterrolle, die du von der Gesellschaft hast, aufzubrechen. Und Drag ist einfach auch nur Spaß und Fun. Also ich finde, jede Person sollte sich Spaß und Fun gönnen.
Das klingt gut. Also wenn eine oder andere von euch daran interessiert, schaut einfach Vivian Lovecrafts Instagram-Account und holt euch reichlich Inspiration. Es gibt wirklich tolle Fotos und tolle Videos. Ja, vielen Dank, Vivian. Es war ein sehr schönes Gespräch und ich freue mich sehr, dich ja über Monitor zumindest gesehen zu haben.
Ich bin ja auch ein Full Drag für die ZuhörerInnen.
Ja, dann bleib gesund und
gleich bald. Gut. Vielen Dank.
Ich danke dir. Ciao.